Im Studio Kilian Pfeffer, mein Gesprächsgast im SWR-Interview der Woche ist Anja Karliczek, Bundesbildungs- und Forschungsministerin. Schönen guten Tag, Frau Karliczek.
Hallo, Herr Pfeffer.
Frau Karliczek, haben Sie sich schon von dem Brief der Bild-Zeitung erholt? Eine Mutter aus der Redaktion hat Ihnen gestern bzw. am Donnerstag vorgeworfen, dass Sie angesichts der so wörtlich zweiten Unterrichtskatastrophe in diesem Jahr die Hände in den Schoß legen und bestenfalls Wünsche an den Weihnachtsmann formulieren.
Naja, wir haben ja eine Antwort geschickt, weil wir sehen es ja ein Stück weit anders. Natürlich ist das eine super schwierige Situation, aber man muss jetzt auch sehen, dass wir haben jetzt die Weihnachtszeit und im Grunde die Ferienzeit in den Schulen genutzt. Jetzt fallen ein paar Tage aus. Sie werden übrigens auch genutzt, um digitale Techniken auch nochmal auszuprobieren. Dann kann man jetzt auch über die ganzen Feiertage nochmal aufrüsten, sodass wir dann hoffentlich im Januar, wann auch immer ganz genau, dann wieder ganz gut gerüstet starten können.
Man muss jetzt vielleicht auch noch mal erklären, Sie als Bundesbildungsministerin sind nicht für die Schulen zuständig, sondern Bildung ist Ländersache. Und da werden die Länder in der Regel auch sehr kiebig, wenn der Bund sich einmischt. Also das wird sich verbeten. Trotzdem noch mal die Frage, sind Sie denn zufrieden mit dem Stand der Dinge an den Schulen?
Ich denke, wir haben in diesem Jahr erlebt, dass sich ganz viel in sehr, sehr kurzer Zeit entwickelt hat. Es ist ja bei der Digitalisierung auch so, dass dieses Learning by Doing, etwas auszuprobieren, gucken, was funktioniert gut, dass man dadurch auch sehr viel Fortschritt erreichen kann. Und ich erlebe das überall, wo ich Schulen besucht habe oder wo ich das auch höre, dass da sehr viel passiert ist in diesem Land. Natürlich ist es nicht alles so, wie wir es uns vorgestellt hätten, aber in einem halben Jahr wird man die Digitalisierung auch nicht, ich sag mal, zu einer Zufriedenheit und auf ein Niveau führen, wie wir es aus unserem Schulalltag kennen.
In einem halben Jahr schafft man das nicht. Wird man denn in einem halben Jahr so weit sein, dass man sagen kann, jetzt läuft es ganz gut?
Also wir haben ja zusätzlich auch noch mal weiteres Geld in die Hand genommen. Wir sind ja beim Digitalpakt Schule mittlerweile bei 6,5 Milliarden Euro. Wir haben die wesentlichen Bedarfe, die die Länder auch in der Diskussion damals mit unserer Bundeskanzlerin angemeldet haben, haben wir ja jetzt auch mit Leben gefüllt. Ob das nun Laptops für die Kinder sind oder ob das Laptops für die Lehrer sind oder ob das eben auch Administratorensysteme sind. Es wird weitergehen und es wird sich in einer viel, viel schnelleren Zeit entwickeln, als wir das gedacht haben. Corona war an dieser Stelle wirklich ein Aufbruch.
Aber im Moment kann man nicht wirklich zufrieden sein, weil im Moment man in so einer Zwischenphase ist. Woran hakt es denn gerade Ihrer Wahrnehmung nach?
Bei der Digitalisierung geht es nicht um Technik. Technik ist ein kleiner Teil. Es geht im Wesentlichen darum zu überlegen, was kann die digitale Welt für die pädagogischen Verbesserungen tun? Wie kann ich eigentlich Kinder wesentlich besser abholen in ihrer Schullaufbahn, in ihrer Bildungsbiografie? Und das ist eine Aufgabe, da ist auch noch ganz viel Forschungsbedarf, dass man wirklich erkennt, mit welchem Instrument kann ich eigentlich welchem Kind gerecht werden? Und deswegen sollten wir nicht den Eindruck vermitteln, dass mit der Anschaffung der Technik diese Fragestellung gelöst ist, sondern dann beginnt sie eigentlich erst richtig. Und deswegen braucht es eine gute Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern, Schülern. Am Ende brauchen wir alle Sichtweisen, damit es wirklich Verbesserungen im Bildungswesen generell bedeutet.
Manchmal frage ich mich ja, und viele andere fragen sich das auch, warum muss denn der Bund überhaupt helfen?
Weil wir im Moment in einer Transformationszeit sind und wirklich sehr, sehr große Investitionen anstehen, die eben nicht eine Frage von Dauerfinanzierung ist, sondern wir geben einen Anschub. Wir helfen den Ländern an dieser Stelle mit Geld, dass sie diese Technik flächendeckend anschaffen können. Aber die Aufgabe selbst, die Umsetzung, ist natürlich eine Aufgabe der Länder.
Sie haben jetzt auch schon darauf hingewiesen, dass man in diesem Jahr vorangekommen ist. Aber kann man eigentlich sagen, dass es nur deswegen so schnell vorangekommen, weil es vorher eben so schlecht war?
Nein, ich glaube, es braucht eine Aufbruchsstimmung. Wir haben ja in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft sehr damit zu kämpfen gehabt, dass dieser Transformationsprozess, in dem wir stecken, das gilt für die Wirtschaft auch, dass wir aufgrund einer guten wirtschaftlichen Situation und einer guten gesellschaftlichen Situation, dass viele Menschen auch Arbeit hatten und so weiter. Deswegen hatten wir im Grunde keine Notwendigkeit, diesen Prozess zu treiben. Corona hat uns gezeigt, dass es notwendig ist, sich in die neue Welt aufzumachen, dass wir damit ganz viele Möglichkeiten haben, auch in einer Pandemie, normalen Arbeitsalltag zum Beispiel auch in Schulen zu organisieren. Und das, die Corona hat uns eigentlich gezeigt, wo unsere Defizite sind. Sie hat es offengelegt und jetzt packen wir es an.
Warum haben wir es nicht vorher verstanden?
Weil wir auch gerade, wenn ich mal über die Schulen nachdenke, wir haben so viel andere Fragestellungen in den Schulen gehabt. Wir haben nicht genügend Lehrer. Wir hatten nach der Flüchtlingskrise die Integration vieler Kinder, die eben auch kaum Deutsch sprechen. Und es sind so viele andere Fragestellungen, die in den Schulen im Moment Priorität hatten, dass man der Digitalisierung zu dem Zeitpunkt keine Priorität eingeräumt hat. Und das ist jetzt anders.
Jetzt gab es immer wieder das ganze Jahr über Kritik, dass der Digitalpakt zu bürokratisch angelegt ist, dass das Geld nicht ankommt. Stimmt das? Wie ist der Stand jetzt?
Also wir hatten ja den Digitalpakt Schule mit den Ländern so angelegt, dass wir gesagt haben, wir wollen erst pädagogische Konzepte sehen, wir wollen sehen, dass die Lehrerweiterbildung organisiert ist und dann gibt es das Geld für Technik. In der Krise muss man dann auch mal die Reihenfolge überdenken. Wir haben jetzt gesagt, jetzt gibt es auf jeden Fall Geld für die Technik und die pädagogischen Konzepte können die Länder bis Ende 2021 nachreichen. Also wir haben im Grunde das Prinzip umgekehrt. Vorher haben wir gesagt, erst nachdenken, wofür brauche ich es, was ist der pädagogische Mehrwert. Jetzt sagen wir machen das in Form von Learning by Doing und der pädagogische Mehrwert wird dann quasi im Konzept nachgereicht.
Das heißt, Sie sind zufrieden? Es gibt keine überbordende Bürokratie?
Also von unserer Seite nicht. Es gibt dann ja auch noch die Förderrichtlinien der Länder. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass wir wollen auch, dass das Geld schnell abfließt. Wir sehen übrigens auch steigende Abflusszahlen beim Digitalpakt.
Das werden wir leider erst im Februar erfahren. Ich glaube, Ende Dezember gibt es mal wieder einen Zwischenstand. Das könnte man vielleicht auch mal verkürzen, diese Abstände, in denen man mal mitteilt, wie es eigentlich aussieht?
Das eine ist ja, dass man verlässliche Zahlen braucht, die man veröffentlichen kann. Wir sind natürlich in einem sehr engen Austausch mit den Ländern und fragen auch immer wieder nach, erheben selber auch Zwischenzahlen. Aber die sind natürlich dann nicht so verlässlich, dass man sie wirklich veröffentlichen kann. Aber daran sehen wir eben diese Entwicklung.
Frau Karliczek, wenn man jetzt diese Gesamtsituation betrachtet, dass es nicht so wahnsinnig gut funktioniert, dass die Länder viel Unterstützung dabei brauchen, wesentliche Dinge voranzubringen. Wie ist eigentlich Ihr Blick auf den Bildungsföderalismus? Sollte man das so unbedingt beibehalten oder gibt es da Reformbedarf?
Also im Grundsatz lebt eine Schullandschaft, eine Bildungslandschaft sehr auch von den Wurzeln, aus denen sie entstanden ist. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, eben auch da Entscheidungen hinzulegen, wo auch die Verantwortung dafür liegt, wo dann auch die Konsequenzen getragen werden müssen. Also so eine Schulkonferenz ist ein sehr, sehr gutes Gremium, wenn man in einer Schule Prozesse verändern will, weil dadurch auch Akzeptanz entsteht. Und deswegen ist es auch, glaube ich, eine falsche Diskussion, wenn wir glauben, wir zentralisieren etwas und dann wird irgendetwas besser. Ich glaube, dieses Hand in Hand miteinander, jeder in seinen Möglichkeiten, kann für besseren und qualitativ höheren Fortschritt sorgen und auch für eine höhere Zufriedenheit. Und darum geht es doch, dass die, die davon betroffen sind, mit dem, was sie vor Ort haben und nutzen, wirklich auch zufrieden sind.
Sie hören das SWR-Interview der Woche. Mein Gast ist Anja Karliczek, Bundesbildungs- und Forschungsministerin. Frau Ministerin, Corona ist natürlich das Thema der Stunde. Wir sprechen auch gleich übers Impfen. Mich würde aber auch interessieren, welche Rolle spielen eigentlich Medikamente beim Kampf gegen Corona?
Wir haben schon sehr zu Beginn der Corona-Pandemie eine Förderrichtlinie auf den Weg gebracht, die sich erstmal damit beschäftigt hat, dass wir Medikamente, die schon zugelassen sind, nochmal überprüft haben auf die Wirksamkeit von Covid-19. Das war nicht sehr zufriedenstellend, da hat sich nicht sehr viel Positives erwiesen. Parallel ist an der Entwicklung neuer Medikamente gearbeitet worden. Man musste ja erstmal in der Grundlagenforschung beginnen, weil es ja auch ein neues Virus ist. Jetzt sind wir so weit, dass wir mit einer neuen Medikamentenförderung quasi dem Booster, den wir bei der Impfstoffforschung gehabt haben, diesen Booster wollen wir jetzt auch bei der Medikamentenforschung bringen, weil natürlich, auch wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, wird es noch Patienten geben in Krankenhäusern und die brauchen Medikamente. Und da ist die Entwicklung im Forschungsbereich so weit fortgeschritten jetzt, dass wir mit so einem Booster wirklich auch was erreichen können. Den werden wir kurzfristig veröffentlichen.
Wann wird der an den Start gehen?
Ich denke direkt Anfang des neuen Jahres. Wir sind jetzt in den letzten Abstimmungen. Wir müssen ja auch immer mit dem Finanzministerium und mit dem Bundesrechnungshof unsere Förderlinien abgleichen. Wir sind, wie gesagt, in den letzten Zügen. Anfang des neuen Jahres kann es direkt losgehen.
Sie sprechen von Booster, das heißt, da geht es dann wieder um mehrere hundert Millionen Euro, die für die Forschung eingesetzt werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Da ja wir bei den Medikamenten eine andere Situation haben als beim Impfen. Beim Impfstoff geht man ja an gesunde Menschen ran und impft sie. Bei Medikamenten hat man ja Kranke, mit denen man diese klinischen Studien macht. Deswegen brauchen wir nicht so viel Geld dafür, aber wir werden auf jeden Fall so viel Geld in die Hand nehmen, dass diejenigen Förderlinien, die wirklich jetzt Potenzial haben, schnell durch die klinische Studie 3 durchgehen zu können, dass wir die fördern werden.
Gibt es da auch schon Firmen oder bestimmte Stoffe, an denen Sie arbeiten und die Sie schon bekannt geben können oder ist das zu früh?
Na, wir legen ja Förderlinien auf und jedes Mal, wenn wir diese Förderrichtlinien auflegen, dann bewerben sich bei uns die Forscher, um eben mit ihren Konzepten dann eben erfolgreich zu sein. Wir geben das Geld und die Forscher machen die Arbeit.
Wie hoch sind da die Hürden?
Wir legen sehr hohe Hürden an. Wir setzen jedes Mal ein Expertengremium ein, was sich wirklich auch inhaltlich sehr gut auskennt, was das ganze Konzept, was eingereicht wird unter den verschiedenen Facetten, auch unter der Frage, was für eine Zeitspanne wird denn da kalkuliert, dass sie das komplett kontrollieren. Also wir haben, glaube ich, sehr hohe Förderkriterien. Aber damit sind wir eben zum Beispiel beim Impfstoff jetzt auch erfolgreich gewesen.
Wenn Sie da noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, wie schnell kann man da vorankommen?
Ich bin sehr zuversichtlich, weil wir gerade auch bei Medikamenten und bei Impfstoffen schon seit vielen Jahren Förderung machen. Also Herr Shahin hat es gestern sehr schön gesagt, man braucht 20 Jahre, um wirklich erfolgreich zu sein. Und dass wir jetzt so schnell erfolgreich sein konnten, hatte was damit zu tun, dass wir die Biotechnologiebranche seit vielen Jahren gefördert haben. Und das ist eben auch das Erfolgsrezept der Bundesrepublik Deutschland, dass wir sehr kontinuierlich eben Langzeitförderung von perspektivisch sehr erfolgreichen oder Erfolgs, wo das Potenzial des Erfolgs sehr groß ist, dass wir das langfristig und sehr, sehr kontinuierlich fördern. Immer wieder anpassen, immer wieder auf einen neuen Stand bringen, immer wieder das Qualitätsniveau anziehen. Das hat uns in den letzten Jahren erfolgreich gemacht. Seit unsere Kanzlerin da ist, haben wir immer steigende Forschungsförderung gehabt.
Und so soll das also jetzt auch bei der Medikamentenforschung vorangehen, ja?
Auf jeden Fall. Und auch da können wir eben auch auf Grundlagenforschung schon aufsetzen, die sich jetzt auch eben bewährt hat.
Im SWR-Interview der Woche ist Anja Karliczek zu Gast, Bundesbildungs- und Forschungsministerin. Frau Ministerin, Sie haben gerade schon Herrn Shahin angesprochen, den Chef von BioNTech. Den haben Sie gestern zumindest virtuell besucht und Ihre Wertschätzung dafür ausgedrückt, dass BioNTech den ersten Corona-Impfstoff der Welt entwickelt hat. Das Forschungsministerium arbeitet schon seit 2008 mit dem Unternehmen zusammen. Wie haben Sie es eigentlich entdeckt?
Wir hatten damals eine Förderlinie, die hieß GoBio. Da ging es darum, Startups in der Biotechnologie-Szene zu fördern. Und über diese Förderung ist auch BioNTech im Grunde gestartet worden. Und wir haben BioNTech im Laufe der Zeit immer mal wieder durch ein Cluster bei der Krebsforschung gefördert. Und jetzt eben dann nochmal mit diesem Impfstoffbooster. Und man sieht, es ist erfolgreich.
Die Entwicklung des Impfstoffs wurde allein bei BioNTech mit 375 Millionen Euro gefördert. Ist das eigentlich viel oder ist das wenig?
Also natürlich ist es viel Geld. Also die Größenordnungen sonst unserer Förderungen sind selten im dreistelligen Bereich für eine Förderlinie. Aber gerade bei der Impfstoffforschung, ich habe es eben schon gesagt, normalerweise in der klinischen Phase 3 hat man so 5.000 bis 10.000 Probanden in der Regel. Wir haben jetzt Studien möglich gemacht, wo 44.000 Probanden eingeschlossen werden konnten in die klinische Phase 3. Und das ist genau die Geschwindigkeit gewesen, die wir dadurch möglich gemacht haben. Wir hatten noch eine zweite Linie, dass wir nämlich die Produktion möglich gemacht haben, auch wenn noch keine Zulassung da ist. Kein Unternehmen würde alleine das Risiko übernehmen, dass sie schon Impfstoff produzieren, der noch nicht zugelassen ist, den sie ja, wenn sie keine Zulassung kriegen, wegwerfen müssen. Und das war unser Risiko, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass auch die Produktion schon gefördert wird, in der Hoffnung, dass sie zugelassen wird, denn dann können wir jetzt schnell impfen und so kommt es ja auch.
Was würden Sie sagen, wie groß war der Anteil des Forschungsministeriums bei der Entwicklung dieses Impfstoffs?
Wir haben damit möglich gemacht, dass eben die Entwicklung unter gleich hohen Standards, unter gleich hohen Qualitätskriterien möglich war. Diese großen Studien kosten sehr, sehr viel Geld und das kann ein Unternehmen nicht alleine durch eigenes Risiko auch in so kurzer Zeit stemmen. Deswegen glaube ich, haben wir aus dem Forschungsministerium heraus an dieser Stelle einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet.
Die Aktien von BioNTech sind natürlich viel wertvoller geworden, nachdem die Firma den Impfstoff präsentiert hat. Wäre es eigentlich fair, wenn BioNTech etwas zurückzahlen würde?
Wir haben in der Förderrichtlinie mitvereinbart, dass die Firma BioNTech auch in Deutschland einen angemessenen Anteil zur Verfügung stellen muss, ohne dass wir das quantifizieren können und ohne dass wir das vertraglich regeln können, weil das darf man in Förderrichtlinien nicht. Aber die gute Zusammenarbeit, die wir mit BioNTech haben und die auch auf europäischer Ebene ja dadurch möglich geworden ist. Ich sag mal, den Vertrag, den kann ich nur mit Leben füllen, wenn wir im Grunde dieses Produkt bis zur Zulassung bekommen. Ansonsten ist ja der beste Vertrag nichts wert. Und an dieser Stelle, denke ich, hat die gute Zusammenarbeit zwischen Staat und Privat wirklich gezeigt, was Europa, was Deutschland kann.
Also Sie sollen nicht zurückzahlen?
Nein, unsere Förderrichtlinien sind darauf ausgelegt, dass wir einen Teil des Risikos, was sonst bei Unternehmen oder eben auch bei privaten Läge übernehmen. Das ist das Wesen unserer Förderung, dass wir Wert darauf legen, dass qualitativ hochwertige Konzepte eingereicht werden. Das prüfen wir. Aber wenn wir fördern, dann fördern wir, ohne dass wir Rückflüsse erwarten.
Jetzt werden auch andere Firmen vom Bildungsministerium bei der Entwicklung eines Impfstoffs gefördert, CureVac zum Beispiel oder EDT Biologica. Wann ist denn eigentlich damit zu rechnen, dass diese Firmen einen Impfstoff auf den Markt bringen? Können Sie da schon was bekannt geben?
Auch CureVac hat ja jetzt angekündigt, dass sie in die klinische Phase 3 eintreten. Die gehen jetzt mit 36.000 Probanden an den Start. Also auch da werden wir eine Geschwindigkeit erleben, wie wir sie sonst nicht möglich machen können. Wir sehen ja jetzt gerade, die gehen in 11 Länder, wo eben das Infektionsgeschehen auch sehr hoch ist. Dadurch kann man recht schnell ziemlich viele Daten auch bekommen. Und bei EDT Biologica sieht es auch gut aus. Die sind im Jahr 21 ein bisschen später, aber im Moment hören wir alle Schritte. Wir begleiten die ja eng, sind im Moment sehr erfolgreich.
Ich frage natürlich auch deswegen, weil die Rede davon ist, dass in diesem Jahr 400.000 Impfdosen verimpft werden können. Man braucht also wirklich noch einige. Das klingt erstmal noch nicht so viel, diese 400.000.
Die 400.000 Impfdosen ist ja jetzt ein Start. Das ist quasi der Beginn der Auslieferung. Und wir werden in den nächsten Jahren, im nächsten Jahr sehen, dass gerade auch der mRNA-Impfstoff, von dem in relativ kurzer Zeit sehr viel hergestellt werden kann, dass wir dadurch auch eine hohe Anzahl von Dosen kriegen. Aber es gibt eben auch andere Impfstoffe, Vektorimpfstoffe, die vielleicht im Moment ein bisschen länger bleiben. Aber da kommt auch die Verträglichkeit zum Zuge. Nicht jeder kann jeden Impfstoff gleich gut vertragen. Und deswegen ist es auch gut, dass wir mehrere und unterschiedliche Impfstoffe bekommen.
Frau Ministerin, sollte es eigentlich einen Impfpass geben, in dem danach prüfbar steht, wer geimpft ist und wer nicht?
Ich will an dieser Stelle die Gelegenheit nochmal nutzen. Impfen bleibt freiwillig. Das ist eine freiwillige Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Und darauf lege ich auch Wert, dass das immer wieder betont wird.
Das heißt, kein Impfpass?
Es wird auf jeden Fall eine freiwillige Entscheidung bleiben, der Bürger sich impfen zu lassen.
Sie haben ja auch schon gesagt, man wird es wahrscheinlich nicht verhindern können, dass manche Unternehmen einen Impfnachweis fordern, wenn man zum Beispiel fliegen will oder so. Planen Sie da staatlich irgendwie noch einzugreifen, dagegen vorzugehen?
Also wir werden in der Diskussion immer wieder deutlich machen, dass es für uns wichtig ist, dass es da in keinster Weise Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen geben darf. Und je schneller wir die Herdenimmunität erreichen, umso weniger ist diese Diskussion relevant.
Im SWR-Interview der Woche ist Bundesbildungsministerin Anja Karliczek zu Gast. Und nachhören können Sie dieses Gespräch natürlich auch als Podcast. Frau Ministerin, Mitte Januar soll der CDU-Parteitag digital stattfinden. Ist das die richtige Entscheidung?
Ja, wir sind die erste Partei, die wirklich einen digitalen Parteitag durchführt und dann eben auch Entscheidungen, personelle Entscheidungen trifft. Ich finde es sehr gut, dass wir diesen Mut haben, einen digitalen Parteitag zu machen. Und ich finde an dieser Stelle auch wichtig, dass wir damit ja auch signalisieren, wir sind eine Partei von Jung und Alt, dass wir es eben auch schaffen, die Älteren, die vielleicht noch nicht so eine Affinität zu haben, auch mit auf diesen Weg zu nehmen.
Wird das eigentlich ganz reibungslos stattfinden? Es hat ja viele Diskussionen im Vorfeld darum gegeben.
Wir haben uns jetzt so gut es geht darauf vorbereitet. Paul Ziemiak hat in der letzten Bundesvorstandssitzung sehr detailliert vorgetragen, was alles die Klippen waren, die es zum Schiffen galt, technisch, aber eben auch rechtlich. Da sind viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Wir werden uns so gut es geht darauf vorbereiten, dass alles reibungslos läuft. Ein wenig Risiko ist dabei, weil man natürlich auch nicht weiß, ob die Technik überall hundertprozentig funktioniert. Aber wir bereiten uns so gut vor, wie es eben geht. Und ich glaube, das ist richtig, dass wir jetzt auch an dieser Stelle ein Signal setzen.
Diese Wahl und die Kür eines Kanzlerkandidaten, ist das eigentlich eine Chance oder mehr ein Risiko für die Partei?
Ich glaube gar nicht, dass sich die Frage stellt, Chance oder Risiko. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt eine Entscheidung treffen, dass wir wieder einen neuen Vorsitzenden kriegen, dass dann als nächstes im Laufe des Frühjahrs die Entscheidung des Kanzlerkandidaten getroffen wird. Im Herbst wollen die Menschen wählen. Sie haben eine Bundestagswahl vor der Tür und dafür müssen wir die Rahmenbedingungen setzen und das Personal aufstellen.
Also es ist höchste Zeit?
Na, ich denke, es ist jetzt einfach Zeit, dass wir uns so aufstellen, dass wir einen Wahlkampf machen können. Und wir bereiten ja schon einen Wahlkampf vor, ohne zu wissen, wer jetzt der Vorsitzende ist. Das kann man natürlich nur in einem groben Rahmen. Dafür brauchen wir einen Vorsitzenden, dafür brauchen wir einen Kanzlerkandidaten und deswegen wird es Zeit.
Sie haben ja schon im Sommer bekannt gegeben, dass Sie für Armin Laschet stimmen wollen. Ist es eigentlich dabei geblieben?
Wir haben bei uns im Nordrhein-Westfälischen Landesverband votiert für das Gespann Laschet und Spahn und dazu stehe ich nach wie vor.
Frau Ministerin, was planen Sie eigentlich in Ihrer zweiten Amtszeit als Ministerin?
Ich würde diesen Weg, den Transformationsprozess und auch diese ganzen Veränderungen, die in unserem Bildungswesen vor uns stehen, wahnsinnig gerne weiter begleiten. Denn da ist im Moment so viel Musik drin. Ich habe immer gesagt, als wir die PISA-Ergebnisse gekriegt haben, wir müssen aus dem Mittelfeld raus, wir müssen wieder an die Spitze. Wir haben nur die jungen Leute, die im Grunde diesen ganzen Transformationsprozess tragen müssen. Wir müssen und wollen ein leistungsfähiges Land bleiben. Wir wollen unseren Wohlstand erhalten und wir wollen auch zeigen, dass wir Innovationsland sind. Und in meinem Haus können wir richtig tolle Beiträge dafür leisten.
Das klang jetzt fast schon so, als ob Sie damit rechnen, davon ausgehen, dass es eine zweite Amtszeit für Sie geben wird.
Das würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Ich habe mich jetzt gut eingearbeitet und es macht einen riesengroßen Spaß.
In der ersten Zeit nach Ihrem Amtsantritt hat es recht harsche Kritik an Ihnen gegeben, auch Häme und Spott. Hat Sie das eigentlich verletzt?
Naja, man macht sich natürlich immer Gedanken, wenn irgendwo jemand etwas kritisiert. Das ist auch gut so, dass so reflektiert sollte man auch immer bleiben. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich die ganze Breite der Themen meines Hauses vollständig überblickt habe. Ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber mittlerweile, denke ich, ist das ausgeräumt.
Na, die Kritik hatte es ja durchaus in sich, also nach Ihrer Bemerkung zu 5G, dass man 5G jetzt nicht unbedingt an jeder Milchkanne braucht. Und auch wenn es um die mögliche Umbildung des Kabinetts ging, wurde Ihr Name häufig genannt. Ist das einfach so an Ihnen vorübergegangen? Können Sie das abhaken?
Naja, ich denke, das gehört, diese Diskussionen waren da und man muss mit diesen Situationen umgehen und mit den Diskussionen umgehen. Aber am Ende hat es sich ja gezeigt, ich bin noch da.
Das SWR-Interview der Woche mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Frau Karliczek, Sie haben gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium eine nationale Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht. Vielleicht können Sie mal kurz und praxisnah erklären, was bringt das den Bürgerinnen und Bürgern?
Der Wasserstoff ist das, was uns die Möglichkeit gibt, die Energiewende jetzt wirklich zum Erfolg zu führen und aus nachhaltigen Energien dann eben auch ein echtes Energiesystem für ein Industrieland auf die Beine zu stellen. Wir werden Energien importieren müssen, das können wir auch über den Wasserstoff. Und was bringt das dem Einzelnen, dass wir dann die Energiewende wirklich geschafft haben, dass die Frage CO2-Belastung eben aus Deutschland heraus am Ende nicht mehr gestellt wird. Wir wollen unseren Beitrag leisten, wir wollen ihn aber gemeinsam in Europa und mit der Welt leisten. Wir werden einen Großteil des Wasserstoffs, den wir nutzen wollen, importieren müssen. Und das ist die neue Form der Zusammenarbeit, die wir vielleicht dann auch mit Ländern haben, mit denen wir heute noch nicht so eine enge Zusammenarbeit haben.
Was stimmt Sie zuversichtlich? Also welche Erfolge konnten Sie bisher erzielen in diesem Jahr, in dem ja schon intensiv über Wasserstoff jetzt diskutiert wird?
Also zum einen sehen wir eine große Akzeptanz in der Gesellschaft, diesen Veränderungsprozess auch mitzugehen, weil da steckt noch eine Menge Forschung drin, da steckt auch eine Menge Infrastruktur drin, die man vor Ort, müssen ganz andere Diskussionen geführt werden, muss man sich anders aufstellen. Wir überlegen gerade, wie wir zum Beispiel die Forschung, dass die Netze das mitmachen, über die wir dann den grünen Wasserstoff transportieren wollen. Wir helfen gerade der Industrie, diesen Umstieg zu schaffen. Auch da haben wir viele Förderlinien auf den Weg gebracht. Wir wollen jetzt Elektrolyseure, die eben auch die Massenproduktion von Wasserstoff möglich machen. Bisher geht das alles nur im Labor, im kleinen Rahmen, in kleinen Einheiten. Und wir müssen das jetzt massentauglich machen, denn dieses Land braucht Energiesicherheit.
Sie haben deswegen auch einen extra Beauftragten für Wasserstofffragen ins Leben gerufen, Herrn Kaufmann. Womit beschäftigt der sich eigentlich so?
Stefan Kaufmann hat jetzt als allererstes meine Bestandsaufnahme gemacht. Wo stehen wir? Wie weit sind wir in der Forschung? Welche Linien müssen wir alle zusammenführen? Wir haben ja mit dem Nationalen Wasserstoffrat auch die verschiedenen Ministerien zusammen in einem Wasserstoffrat untergebracht, weil man natürlich zwischen dem, was wir machen, nämlich Grundlagenforschung, aber man muss die anwendungsorientierte Forschung gleich mitbedenken, man muss die Regulierung gleich mitbedenken. Und wenn das Ganze schnell gehen soll, dann muss das gut koordiniert werden. Und da sitzt Stefan Kaufmann quasi so wie der Koordinator in der Mitte, um all diese Facetten auch zu treiben, um immer wieder zu gucken, wo muss im Grunde schneller gearbeitet werden, wo müssen die Dinge harmonisiert werden, das ist seine Aufgabe.
Und das war das SWR-Interview der Woche mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke, Herr Pfeffer.